Herzlich willkommen bei Technikquatsch. Mittlerweile sind wir bei Folge 4 angelangt. Wir freuen uns, dass wir wohl ein paar Leute haben, die uns immer mal wieder wo zuhören. Und bedanken uns natürlich für das Vertrauen, wie man so schön sagt. Mein Name ist der Moro.
Ich bin der Mike.
Und dann würde ich heute einfach mit meiner ersten Nachricht mal starten, wenn das okay ist für dich.
Ja, gerne, natürlich.
Direkt am Anfang. Die News selber ist aus der Connect. Die ist ein bisschen was älter. Aber bevor ich mit der News anfange, wollte ich erstmal fragen, du hast, von dir wird man doch bald schon wieder was lesen, haben wir davon gehört.
Warten wir noch mal ein bisschen ab.
Warten wir ab.
Vielleicht beim nächsten Mal.
Ein Zuschauer auf die Folterspann, das ist sehr gut.
Ja, ich möchte erst sicher gehen, dass es auch wirklich schon dann draußen ist, bevor wir da irgendwas machen.
Das heißt, bitte nächstes Mal zuhören, dann wisst ihr auch, worüber wir reden. Dann lese ich einfach mal meine News hier vor. Neuer Mobilfunk-Discounter. Frank, neuer Telekom-Spartarif mit 4 GB für 10 Euro. Die Telekom startet mit Frank eine neue Discount-Marke. Der günstige Tarif vermeidet typische Kostenfallen, hat aber auch ein paar Haken. Was ist passiert? Holen wir mal ein bisschen aus. Es gibt ja mittlerweile nur noch eigentlich 3 große Anbieter. Stimmt nicht. Eigentlich gibt es 4. Von den Netzen her auch dann bald. Es gibt einmal 1&1, die Drillisch übernommen haben und haben quasi ihr eigenes Netz. Der Drillisch im U2-Netz eigene Tarife generieren kann, ohne dass U2 da Zugriff drauf hat. Hintergrund ist einfach, dass durch die Fusion von O2 und E-Plus im E-Netz damals noch, das war eine Auflage, dass ein externer Anbieter dann auch Zugriff auf das Netz bekommt und eben darin einfach das da Tarif generieren kann. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Dann gibt es natürlich dann noch Vodafone mit seinen diversen Marken und Telekom. Telekom hat ja noch was auch eine hundertprozentige Tochter ist, Congstar, was man aus der Werbung kennt. Und Frank wird praktisch über Congstar realisiert, wenn man sich das Impressum mal anschaut, ist aber damit auch genau wie Congstar eine hundertprozentige Tochterfirma der Deutschen Telekom. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Telekom-Tarif und ein paar Einschränkungen. Was ist bemerkenswert an dem Tarif? Also erstmal, was ist der Name? Ich hoffe mal Frank. F-R-A-E-N-K, ist richtig ausgesprochen, Frank, ja, preislich recht attraktiv, auch nochmal gleich, was interessant ist, also für alle, die sich dafür interessieren, einfach mal auf die Webseite gehen, weil im Final besteht die Seite aus nicht vielem. Der Tarif im Telekom-Netz kostet 10 Euro, ist monatlich kündbar, hat 4 GB LTE 25, das heißt, maximale Geschwindigkeit ist ja 25 MB im Download. AllNet Flat, SMS Flat, EU-Roaming. Warum EU-Roaming? Kommen wir auch noch gleich. Und du kannst sie nur über PayPal bezahlen.
Wäre zum Beispiel für mich überhaupt kein Problem, sondern sogar angenehm.
Ja, für mich auch. Kannst das ganze Ding auch nur, du kannst eine App runterladen für Android und iOS und darüber machst du dann den ganzen Tarif. So, Punkt. Dann kriegst du deinen ganzen Kram und ja. Dann hast du einen 4 GB Tarif im deutschen Telekom LTE-Netz für einen Zehner, den du monatlich kündigen kannst.
Ja, sauber.
Das ist ein ordentlicher Tarif. Ich finde, er ist halt minimalistisch. Was sind die Nachteile oder Vorteile? Das kann man sehen, wie man will. EU-Roaming. Was dieser Tarif nicht hat, ist ein generelles Roaming. Das heißt, außerhalb von Europa funktioniert er halt schlicht nicht. Also sprich, beziehungsweise kannst du nichts machen, was Kosten verursacht. Du kannst jetzt nicht auf, jetzt in Marokko sein und dann nach Hause telefonieren. Das geht halt nicht. Wobei in Zeiten oder surfen, es gibt ja auch kein Datenroaming dann im Ausland, außerhalb Europas. Wichtig, hier der Hinweis, Schweiz gehört im deutschen Mobilfunknetz auch zu Europa. Ist immer eine Sache, die von Provider zu Provider unterschiedlich ist. Hier ist es also mit drin. Das heißt, bist halt im Urlaub, hast keinen Empfang, weil es gibt keinen Netzprovider. Aber gut, in Zeiten von WhatsApp und so und Co. ist das vielleicht auch gar nicht mehr so relevant. Sondernummern funktionieren nicht, Premium-SMS-Dienste funktionieren nicht, was meistens eher Vor- als Nachteil ist. Wobei da man nochmal separat betrachten muss, gibt ja diese ganzen Gewinnspielgeschichten im Fernsehen und Voting-Geschichten. Das wird ja wahrscheinlich damit auch nicht funktionieren. Aber nun, sei es drum.
Ja,
Man kann.
dann können sie halt nicht beim Eurovision Song Contest anrufen.
Ja, das stimmt allerdings.
Da wird die Welt auch untergehen.
Ja, der findet gar nicht statt so. Aber
Gibt's denn nicht
ja.
mehr oder ist es Corona?
Ja, wegen Corona gibt es nicht mehr, aber es kommt bald ja. Ich muss mich ja outen, dass ich seit Lordi aufgetreten sind, die in dem Jahr auch gewonnen haben. Ich habe
Ja.
live gesehen, habe sehr schöne Band, Empfehlung an alle.
Ja, das war lustig.
Das war richtig geil. Seitdem habe ich es auch jedes Jahr verfolgt, was so ein bisschen so ist, halt ein bisschen Mischung aus Zirkus und Autounfall.
Ja, also manchmal haben sie halt auch wirklich in so ein bisschen außergewöhnliche Sachen. Also gerade auch gern aus den östlicheren Ländern der EU oder des
Richtig.
Europas. Da sind dann schon mal ganz mal Interesse, also wirklich was halt bei uns nicht so dieses typische im Radio, weil das, was wir jetzt da, also Deutschland meine ich damit, jetzt in die letzten Jahre reingeschickt hat, das ist halt so dieses seichte Radiogeblubber.
Ja,
Langweilig. Es ist halt
das.
nichts Spannendes dabei. Ich meine, dass eine Hardrock- oder Schrägstrich-Metal-Band aus Finnland kam, das ist jetzt auch keine wirklich große Überraschung damals.
Ja,
Aber es war einfach
wobei
zu geil.
vor allen Dingen der Moment, wo einfach die Flügel dann auf der Bühne aufgingen, platsch.
Und alles in die Luft fliegt.
Es ist einfach schön, die
Ah,
haben es auch
das war
verdient in
richtig
dem
schön.
Moment. Also, wie gesagt, ich gucke es mal einfach wegen Spektakel und ich finde auch dieses, es wird ja ein bisschen so abgetan, aber dieses Internationale, also sprich wirklich, was du auch sagst, dass du einfach mal Dinge von anderen Ländern mitbekommst. Schön Wetter gefärbt, wissen wir alle,
Ja, natürlich.
es ist, wie es ist, aber trotzdem einfach mal einfach deren Wirklichkeit oder deren Fernsehwirklichkeit in dem Fall dann mal mitzubekommen, ist dann auch nochmal spannend. Also ich gucke es mir gerne an, schaue es mir an und teilweise ein paar Sachen waren in den letzten Jahren gar nicht so schlecht, aber da hatten wir Thema Griechenland und Krise und so, glaube ich, einfach wenig Sympathien und waren da nicht der Act. Und mit Lena haben wir es ja auch ganz gut gerockt.
Ja, das ist halt auch so ein kein schlechter Song gewesen, aber war halt wie eben dieses seichte,
Ja. Ach.
harmlose, was keinem weh tut. Ist ja auch
Ja.
okay.
Ja, ach, ich höre den immer noch gern. Das ist
Ja,
tatsächlich
nee,
so.
also ich habe den tatsächlich, weil da, wo ich am PC sitze, da habe ich so eine Schiebetür ins Wohnzimmer mit Blick dann auf den Fernseher. Das heißt, ich habe das dann meistens aus der Perspektive betrachtet.
Ich feiere das dann immer. Meine Frau ist immer so ein bisschen abgenervt, so nach 3,5 Stunden ESC und dann so, was jetzt kommt? Oh ja, super, toll. So, wenn es eine Stunde gehen würde, wäre sie voll dabei, aber so 3,5
Ja.
Stunden, aber ja. Aber kommen wir zurück zu
Genau.
Frank. Genau, keine Extrakosten, monatlich kündbar, PayPal. Was halt bemerkenswert ist, ist eben D-Netz. Man kann diskutieren, ich behaupte und alle Tests werden mir zustimmen, dass das Telekom-Netz einfach das beste Netz in Deutschland ist. Es gibt bestimmt einige Ausnahmen irgendwo am Arsch der Welt.
Ich möchte dir auch zustimmen. Also ich bin jetzt momentan bei Congstar und ich war zuvor bei, es ist glaube ich E+, das war Aldi Talk und das ist glaube ich
Alita.
E+, wenn mich nicht
E
alles
plus
täuscht.
O2 jetzt, ja.
Genau. Ja, E+, O2 ist ja im Endeffekt
Ja.
Kupfwegsprünge. Und das Witzige, also ich sitze hier ungefähr 200, vielleicht 300 Meter vom riesen Sendemast entfernt. Also ist ein riesen Mast, ist untertrieben. Es ist ein enormer Turm. Gut, da kann man sagen, vielleicht geht die Hauptstrahlung über mich hinweg. Aber ich hier an meinem Schreibtisch, wo ich dann vielleicht auch für Recherche oder irgendwas oder einfach auch erreichbar sein will mit dem Handy, habe ein Funkloch bei O2 und E+. Das heißt, es bricht ständig ab. Ich musste dann mindestens ins Wohnzimmer gehen, am besten natürlich auf den Balkon raus. Was im Sommer okay ist. Also im Sommer habe ich dann einen kleinen Tisch, da kann ich dann auch meine Notizen machen oder irgendwas. Ist okay. Im Winter war es scheiße. Und irgendwann hatte ich halt einfach kurz gesagt die Schnauze voll und bin eben wieder, weil ich war vorher auch schon bei Congstar, wieder zu Congstar gewechselt. Und eben wegen dem D-Netz, D1-Netz, weil ich meine, ich bin hier am Land, in Ballungszentren mag das andere, mag O2 E+ funktionieren. Hier ist es einfach schwierig.
Das ist,
Gut, ja, das ist.
also
Kann man nichts anderes sagen.
O2 ist immer schwierig. Ich war lange, lange Zeit eben auch in Stuttgart, bin also mit dem Zug durch die Gegend gefahren und auch damit war es einfach nur grottig. Zu dem Zeitpunkt, jetzt im LTE-Bereich, meine Frau hat noch ein Simply, ist es glaube ich, also es ist eine Trillisch-Tochter, im Endeffekt ja eben, kommen wir auch gleich nochmal zu, U2-Netz und es funktioniert im Großen und Ganzen, gerade hier in Freiburg in der Region, ja, okay, geh fährst mal in Schwarzwald, dann nicht so. Ich habe von meiner Firma ein Vodafone, also Handy, Vodafone-Netz. Ich habe tatsächlich teilweise hier in der Küche Probleme, was ganz kurios ist. Aber ja, das ist sowieso ganz kurios mit Vodafone. Teilweise gehen meine Anrufe direkt auf die Mailbox und ich kann bis heute nicht so ganz genau erklären, was da passiert. Dabei habe ich ja eben, oh, gut, dass ich dran denke. Dabei habe ich ja tatsächlich Wi-Fi-Calling, also übers WLAN-Netz zu telefonieren. Da taucht der Hinweis, das kann Frank auch. Das geht halt bei einigen Billiganbietern, die im Telekom-Netz, Vodafone-Netz oder sogar im O2-Netz sind, tatsächlich nicht. Das geht nicht immer. Also der kann das auch. Das heißt, normalerweise, wenn du im WLAN bist, ist das Mobilfunknetz völlig Bums, weil übers WLAN du dann telefonieren kannst. Die neuesten Handys können das dann alle. In der Regel, wenn es nicht das Billigste ist. Eine Einschränkung, wo du sagst, auch wechseln, laut Hilfe kann man aktuell noch keine Rufnummer portieren. Das soll wohl ab Juni möglich sein.
Okay, ja, das habe ich nämlich gerade in so einer Auflistung auch gesehen, dass man momentan keine Rufnummern mit hineinnehmen kann. Abgehend schon, aber okay. Ja, das wollte ich nämlich dann auch noch ansprechen, das ist gut. Irgendwas ist mir noch aufgefallen. Nee. Ah ja, ich wollte noch wegen O2 und so ist mir noch was eingefallen. Aus meiner Studentenzeit in Regensburg. Da hatte O2 natürlich entsprechende Studententarife. Und da gibt es ja diese Homezone oder so, dass man halt an
Genau.
einem bestimmten Ort dann eben zum Festnetztarif oder so telefoniert.
Ja.
Und damals war das noch relevant. Heute ist ja wurscht, weil ich hatte eh fast alles flat. Und ja, da gab es dann diesen kleinen Trick, da haben die anscheinend nämlich irgendwann mal zu Testzwecken was gemacht gehabt. Wenn man nämlich den O2-Shop mitten in der Innenstadt als seine Homezone angegeben hat, hatte man in der gesamten Regensburger Innenstadt die Homezone. Das hat sich natürlich rumgesprochen innerhalb der Studentenschaft. Und wenn man da das beim Abschließen des Vertrags vor Ort da mal so ein bisschen so unter da, so ein bisschen so, da ist doch dieses, ja, weiß schon, okay, Dann haben die das dir eingerichtet.
Nee, das sind ja, die verdienen ja auch
Also
noch
ich
ihren
hatte
Vertrag.
quasi in ganz Regensburg inklusive Uni Homezone, nur daheim nicht.
Meine Frau hatte es auch noch. Es waren noch die Genion-Verträge dazu. Ja, Genion. O2, was vorher Virk Intercom. Doch, Virk Intercom, genau. Und ja, das ist dahingehend auch nochmal spannend, dass es da damals auch Berichte gab, dass dann Leute einfach immer wieder, also immer wieder in der Hotline angerufen haben bei O2. Einfach aus dem Hintergrund, dass die nicht sehen konnten, wie groß deine Homezone bereits ist. Sie konnten aber nur immer wieder weitergeben, die Homezone zu vergrößern, dass dann Leute teilweise, so hieß es in den Berichten, teilweise ganze Städte und Bundesländer fast Homezones eingerichtet haben. Final bedeutet das halt, vielleicht für die, die es nicht wissen, dass du halt in der Homezone bist, du bist über deine Festnetznummer erreichbar, die du auch bekommen hast zu dem Zeitpunkt und eben auch von den Tarifen her, so wie zum Vertelefonieren. Damals hat das alles noch richtig Geld gekostet, meine liebe Menschen da draußen. Ja, das
Ja,
war alles, war, da war es noch relevant. Heutzutage ist es ja wirklich
eben.
egal.
Das sind wir dann doch ein bisschen weiter gewählt inzwischen.
Ich wollte einfach auch jetzt nochmal den Vergleich zeigen. Den Hinweis, wie gesagt, es hat nur 25 MB im Datentarif LTE, wo ich sage, reicht vollkommen aus. Damit kannst du HD-Videos angucken, alles schick. Was willst du machen mit dem ganzen Ding? Natürlich gibt es noch LTE Max von der Telekom direkt oder über deren Prepaid-Tarife, die auch etwas teurer sind dann allerdings. Macht vielleicht nur Sinn, wenn du wirklich noch größere Datenvolumen hast. Ich meine, wir reden hier von 4 GB. Du kannst für 5 € im Monat bis zu 10 mal 2 GB hinzunehmen. Das ist also praktisch auch nochmal der gleiche Preis. Das heißt, du bezahlst halt für 6 GB 15 oder für 8 GB 20 €, wenn du es brauchst. Finde ich schon nett flexibel. Also ich fand es einfach mal, weil das ist so ein bisschen der Tarif, der mir jetzt so in den letzten Jahren so wirklich im Telekom das gefehlt hat. Congstar ist nicht der vergleichsweise günstigste Anbieter. Also jetzt wirklich mal im Vergleich. Ich bin jetzt gerade auf Congstar, monatlich kündbar. Da kriegst du für, ich wiederhole, 300 Minuten alle deutschen Netze, 100 SMS, 1,5 Gigabyte mit LTE 25 Option kostet aktuell bei Congstar dann 11 Euro.
Weil ich glaube, bei dem bin ich ungefähr.
Ja, plus Bereitstellung 30 Euro. Das heißt, hier haben wir weniger als die Hälfte, keine Flats drin. Und ja, wie gesagt, wenn ich die LTE-Option rausnehme, was ich niemandem empfehlen würde, auf gar keinen Fall die LTE-Option rausnehmen, dann sind wir da beim Gleichen. Deswegen, also es ist wirklich ein guter Tarif. Auch der Vergleich, und das finde ich das Bemerkenswerte mit den ganzen Drillisch-Angeboten und Tutu-Angeboten. Also wir haben hier zum Beispiel einmal blau.de, bezahlst du für 3 GB Allnet Flat monatlich kündbar 12 Euro, was halt ein günstiger Tutu-Tarif ist. Wir haben, wie gesagt, die Drillisch-Marken, Youphone, Simply, Smartmobil, Premium-SIM, die man alles Funk und Fernsehen, Werbung kennt. Da bezahlst du, da kriegst du für einen Zehner auch ungefähr das gleiche Datenvolumen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ja, was heißt ein Zehner? Also da sind vielleicht schon mal 8 Euro, also mit einem spitzen Bleistift gerechnet, bezahlst du vielleicht mal 20-30% weniger fürs gleiche Volumen. Aber ist halt O2, ne? Wie wir es auch hatten. Und ja, nee, das ist halt dann nicht so geil. Klar, kannst du auch monatlich kündigen, ganze Geschichte. Also wir haben hier zum Beispiel, jetzt habe ich gerade ein Simply LTE 3000, hast du dann 4000 Gigabyte, weil Aktion 7,99 Euro monatlich kündbar. Dreimonatlich kündbar, Achtung. Und so weiter und so fort. Das heißt, das sind ja einfach eigentlich die Tarife, wo man sagt, okay, ich möchte richtig sparen, dann nehme ich so einen Tarif. Und damit kann er definitiv mithalten. Wie gesagt, hier nochmal Bonus. LTE von der Deutschen Telekom ist schon ziemlich, ziemlich geil. Deswegen, da wollte ich einfach nochmal hin und das nochmal aufzeigen, weil das ist so, fand ich, bemerkenswert untergegangen so da draußen, weil, gut, du kannst noch nicht eine Rufnummer portieren und so weiter, aber das ist definitiv, wenn mich einer fragen würde, hey, ich möchte einen relativ günstigen Mobilfunkvertrag, wäre das jetzt in Zukunft so ziemlich die erste Wahl, die ich habe. Ist immer frank.de, App runterladen, PayPal, auf geht's.
Ja, kann ich vollkommen zustimmen. Klingt wirklich gut und ich meine, mir ist es tatsächlich auch so nebenbei untergekommen, aber ich habe da jetzt nicht genauso geachtet, aber ich habe auch eine Meldung gesehen.
Ja, das ist definitiv, also sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, was da noch passiert, aber ja, für einen Zehner kann man da nicht so viel falsch machen. Wie es da mit der Portierung ist, da auch nochmal, normalerweise bezahlt man 25 Euro bei dem Anbieter, von der du die Rufnummer holst, und normalerweise kriegst du in diesem Preisrahmen zwischen 10 und 25 Euro Gutschrift dann wieder beim neuen Anbieter, dass du die Rufnummer wieder rüberholst und so weiter und so fort. In der Regel ist das...
Ja, in der Regel gleicht sich das aus.
Eben, hier ist auch keine Bereitstellungsgebühr, deswegen. Also, allem, schöne Sache. Frank, behaltet das im Auge. Ich werde immer mal wieder versuchen, in Zukunft so ein paar diese Richtung mal Themen zu nehmen. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein.
Also, ich muss sagen, sobald die Rufnummernübernahme ermöglichen, überlege ich mir sehr gut, ob ich da nicht wechseln möchte.
Jetzt brauche ich einen Affiliate-Link von dem Laden.
Na, weil tatsächlich, ich sehe es ja auch hier in so einem Vergleich, das Voice-over-Wi-Fi oder so ähnlich,
ja,
oder wie sie es nennen, das Wi-Fi kann Calling. Das ja, aber das kann zum Beispiel Congstar nicht anscheinend.
Zumindest nicht ohne weiteres, ja.
Mhm. Und das wäre jetzt eigentlich schon was Schönes und besseres, also bessere Leistung im Sinne von mehr Gigabyte für weniger Geld, bin ich dabei. Aber ich möchte halt auf jeden Fall meine Nummer behalten. Das ist halt Grundvoraussetzung.
Genau. Da auch, genau. Zwei Dinge müssen wir da nochmal trennen. Das sind eben Voice-over LTE und Wi-Fi-Calling. Voice-over LTE ist halt, dass ich im LTE-Netz telefonieren kann. Das war zum Anfang der LTE-Zeiten tatsächlich ein Problem. Thema Handshake. Das heißt, wenn ich quasi vom einen Sendemast zum nächsten Sendemast durchlaufe, war das nicht immer ganz so einfach technisch zu realisieren. Das kann, wie gesagt, auch nicht jeder Anbieter, genau wie eben Wi-Fi-Calling, dass du im WLAN-Netz dann trotzdem über deinen Anbieter dann telefonieren kannst. Da einfach nochmal die Trennung.
Um jetzt nochmal auf dieses nur EU-Roaming einzugehen, wenn man dann mal in Urlaub ist oder vielleicht sonst wo irgendwo außerhalb eine gewisse Zeit verbringt, dann kann man sich ja für die Zeit eine Prepaid-Karte kaufen. Also da sehe ich jetzt eben nicht das Problem darin.
Da gehe ich mal ein andermal noch ein. Thema SimQuattro. Gibt ja auch diverse App-Lösungen sogar mittlerweile, um dann außerhalb erreichbar zu sein. Da kann man theoretisch dann auch Weiterleitungen bauen und so weiter, wenn man da wirklich was bauen will, so im Vergleich. Aber ich sage ganz ehrlich, im Zweifel bist du halt über WhatsApp oder was auch immer du da nutzt, erreichbar. Und damit kannst du auch telefonieren und gut ist. Ne? Und WLAN hast du halt dann überall. Im Ausland meistens mehr als sogar als in Deutschland, aber gut.
Ja. So. Keine Widerrede von mir.
Dann, ich denke mal, ist alles zu Frank gesagt, sonst muss ich bald einen Werbedisclaimer ranhängen, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme.
Ja gut, aber wenn man irgendwie mit sich Produkten beschäftigt, dann bleibt es nicht aus, glaube ich.
Ja, wie gesagt, man hört meine Begeisterung. Also wie gesagt, es gab eben mit Pennemobil und Jahrmobil halt so eben Discounter-Sachen, wo du mit ein bisschen rumgetrickst, also was heißt rumgetrickst du halt, kannst halt relativ viel Geld auf deine Prepaid-Karte aufladen, dann bestimmte Tarife auswählen und so weiter. Dann kannst du auch relativ günstig im Telekom-Netz arbeiten, aber es ist halt alles nicht, das ist ziemlich das Gegenteil von dem, was das ist. PayPal 10 Euro aus die Maus.
Dann übernehme ich mal.
Gerne.
Und zwar, es gab ja letzte Woche keine AMD-News von mir, also muss diese Woche eine rein. Und zwar eigentlich eine quasi Wiederaufnahme von vor 2 Wochen. Da habe ich ja, da waren ja angekündigt die 4-Kern Ryzen 3, 3100 und 3300X. Mhm. Da sind jetzt Ende letzter Woche die Tests rausgekommen. Also deshalb nehme ich das nochmal auf, damit man das quasi abschließen kann. Das ist nur so, hoffentlich nur ein kleiner Teil jetzt. Der größere Teil, den ich dann direkt anhängen möchte, nicht extra, sondern in dem Blog sozusagen, das wird dann nämlich ein bisschen spannender fast schon. Also, gerade der 3300X, der etwas teurere mit der offiziellen Preis jetzt 129 Euro, der hat in den Tests, ich habe jetzt hier die Computerbase-Seite aufgerufen, weil ich die Tests da schön übersichtlich finde und denen da auch eigentlich gut vertraue. Also der 3300X ist in ihrem Performance-Rating für Spiele bei den FPS in Full HD, nehme ich jetzt einfach mal, tatsächlich minimal schneller sogar als der Ryzen 5 3600.
Ach.
Ja, und zwar weil, also zwei Gründe, er taktet relativ hoch mit einem Boost-Takt von 4,3 GHz, den er auch auf allen Kernen eigentlich immer erreicht. Das ist schon mal ein Vorteil, weil bei den Anfängen von der 3000er-Reihe hatte AMD viel Kritik eingesteckt, dass eben die Boost-Takte nicht durchgängig erreicht wurden. Da sind sie jetzt wohl ein bisschen vorsichtiger geworden, wenn sie was versprechen. Und ja, ich meine, okay, so ein Boost-Takt heißt ja immer nur bis zu. Das heißt, sie haben ja nicht gelogen. Es schaut halt trotzdem doof aus. Gut, auf jeden Fall ist der halt wirklich, weil halt eben viele Spiele heute immer noch nicht mehr als 4 Kerne sinnvoll nutzen, hat er doch den hohen Takt schon mal einen guten Vorteil. Und zweitens, also der ist wirklich nur minimal schnell, da braucht er keine Sorgen machen. Mit den 6 Kernen bist du in Zukunft besser aufgestellt wahrscheinlich. Und genau, der zweite Punkt ist, ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe, aber ich muss da kurz ausholen, wie so ein Ryzen-Prozessor aufgebaut ist. Also nehmen wir im Vergleich dazu ein Intel. Intel hast du, wenn du halt den Heatspreader, also diese metallische Abdeckung, über die, dass sie da ist, sollte jeder froh sein. Ich hatte schon mal früher noch, als es keine Heatspreader gab, auf dem AMD eine beim Aufsetzen des Kühlers schöne Ecke abgebrochen. Oh. Damit war der ganze Prozessor natürlich im Arsch. Und da bin ich nicht der Einzige aus der Zeit, dem das passiert ist. Da musst du bloß einfach mal ein bisschen schief aufkommen oder beim Anziehen nicht gleichmäßig genug und schon war da die, ja, okay. Traumatisch, war noch Schüler, es war teuer. Aber ja, man hat gelernt. Das war auch der einzige Prozessor, den ich geschrottet habe in meinem Leben. Das war wahrscheinlich ein Athlon, Thunderbird oder irgend sowas. Gut, auf jeden Fall zurück zum 3300X. Also, der typische Ryzen besteht aus mindestens, also wenn man das, genau, der Intel, da ist ein einziges Silikon-Teil quasi drunter. Also ein monolithischer Die, in dem alles drin ist. Die Kerne, die Speichercontroller, Input-Output-Sachen wie für PCI Express, SATA, USB, bla. Also das ganze Zeug ist da schön alles in so einem Teil drin. Und das ist bei Ryzen Zen 2 aufgeteilt in einen IO-Die, also da eben der Speichercontroller und die PCI Express und die ganzen Input-Output-Sachen halt eben drin sind, und in mindestens ein, quasi, wie nennt es, Complex-Core. Das ist, sie nennen es Complex-Core, CCD. Das ist halt da so ein kleiner Chip, wo halt dann die ganzen Kerne drin sitzen.
Okay.
Und das ist sozusagen, dazu, da können zwei auf dem ganzen Package, also da, PCB, genau, da wo die ganzen Sachen drauf sitzen, können bis zu zwei von diesen Chiplets sein. Dementsprechend ist die maximale Ausbaustufe bei einem Ryzen Zen 2 16 Kerne. 8 Kerne pro Chiplet. Bei einem Chiplet sind eben maximal 8 Kerne, und jeweils vier Kerne bilden zusammen einen sogenannten Core-Complex. Genau, Core-Complex. Da sind eben 4 Kerne zusammengefasst, die jeweils auf 16 Megabyte L3-Cache zugreifen können. So, das ist jetzt sozusagen die Theorie. Jetzt sind bei diesen Ryzen 3 3300X ist es so, dass von diesen zwei Core-Complex, also den CCX, ist einer mit 4 Kernen voll aktiviert. Und der zweite ist quasi komplett deaktiviert. Hm. Bei dem 3100X, und nicht X, 3100, ist pro CCX 2 Kerne. Das Problem dabei ist, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Kern von dem einen CCX mit einem Kern aus dem anderen CCX kommunizieren möchte, dann müssen die quasi übereinander über diese, blöd gesagt, Schwelle gehen, und dann dauert es länger. Also eine höhere Latenz. Diese Latenz fällt eben beim 3300X weg, weil die alle schön zusammenhocken und alle zusammen auf den gleichen Cache zugreifen können, und es ist sozusagen die Kommunikation untereinander einfach sehr schnell. Und diesen Vorteil hat nämlich dieser 3300X nicht nur gegenüber seinem kleinen Bruder 3100, sondern auch eben gegenüber den 6-Kernern, den 8-Kernern.
Ja, weil die ja eben dann zwei, also sprich, die müssen wieder über eine Brücke kommunizieren, was wieder zu Latenz führt.
Genau, das ist es. Darum kann der, obwohl der 3600 ja eben 2 Kerne mehr hat, hat der aber eben diesen Latenznachteil. Weil die mindestens 4 plus 2 oder 3 plus 3 irgendwie so angeordnet sein müssen und eben untereinander eben zwischen diesen CCX kommunizieren müssen, was es halt einfach ein bisschen bremst. Und das fällt eben bei diesem 3300X weg, und das zusammen mit dem relativ hohen Takt, also für Ryzen-Verhältnisse, wenn da jetzt Intel daherkommt, ja, ich habe 5 GHz, naja, ist natürlich was anderes, aber ist auch das Einzige, was sie können, momentan. Es klingt ein bisschen böse, aber leider ist es halt so, die machen jetzt mit der 10. Generation im Endeffekt den dritten, dreimal hintereinander den gleichen Prozessor, mit ein bisschen mehr Kernen und mit ein bisschen mehr Takt. Also die Architektur ist jetzt zum dritten Mal nahezu identisch. Erst bei der nächsten Generation, weiß nicht, wie heißt das jetzt? Comet Lake S ist der aktuelle, also die kommende 10. Generation. Der nächste ist dann schon Rocket Lake. Ich weiß nicht, wo sie die ganzen Seen herziehen. Auf jeden Fall gut. Und also dementsprechend ist gerade der 3300X für jemanden, der einen günstigen Spiele-PC bauen will, eine ziemlich sinnvolle Sache. Vor allem, also die kommen ja erst offiziell auf den Markt, glaube ich, am 21. Mai. Mai haben wir schon, genau. Und also das ist jetzt der UVP, die unverbindliche Preisempfehlung, und Erfahrung zeigt, es wird dann relativ schnell in Richtung 100 Euro wahrscheinlich runtergehen, und dann ist er erst richtig sinnvoll. Momentan ist er mit 129 noch ein bisschen nah am 3600er, mit 170. Für die 40 Euro, sagst 2 Kerne, mehr Zukunftssicherheit, würde ich trotzdem immer noch wahrscheinlich jetzt den 3600er nehmen. Aber wenn halt einer wirklich sagt, ich will nur spielen aktuell und ich habe nicht so viel Geld, ist ein super Ding. Also der 3300X, den 3100er, der ist durch seine eben auch wieder auftauchende Latenz und geringere Taktraten ist eher so, nicht so der Hit, aber der größere, sauberes Gerät, also würde ich sagen. Okay, jetzt kommen wir zu dem, was ist blöd, was jetzt gerade nicht so schön läuft bei AMD. AMD hat jetzt auch im Zuge der 4-Kerner endlich den seit letztem Jahr zu Release von Zen 2 Ryzen 3000 Reihe erhofften B550 Chipsatz angekündigt. und Details rausgebracht. Also grundsätzlich ist es so, ist es ganz nett. PCI Express 4 wird unterstützt, was Ryzen 3000 ja mitbringt. Aber halt nicht selber vom Chipsatz, sondern da werden nur die Lanes vom Prozessor selber durchgeschleift. Aber es ist schon mal mehr als gar nicht. Naja, jetzt kommen ja dann auch bald die neuen Generationen von Grafikkartengenerationen von Nvidia und AMD. Vielleicht wird es dann doch mal ein bisschen enger, aber mein Gott. Jetzt alles, also für den normalen Nutzer ist es nicht wirklich wichtig, aber trotzdem ist es schön. Ja, im Endeffekt war es ja gut, mehr USB-Ports, bla, alles ganz nett. Aber jetzt haben nämlich AMD zu Beginn des Sockel AM4 2017 versprochen, dass sie den Sockel AM4 bis einschließlich 2020, also dieses Jahr, unterstützen werden.
Ja.
Es wird auch so weiter sein, nur wird Zen 3, also die Prozessoren der 4000er-Reihe, die im Herbst rauskommen sollen, die werden nur noch auf der 500er-Reihe der Chipsätze laufen, also auf X570 und B550.
Da bin ich ja mit
Nicht
meiner.
mehr auf den 400ern zum Beispiel.
Das heißt, dann ist mein Mainboard jetzt schon obsolet, quasi.
Das Problem ist, sie haben immer den einen Anschein erweckt, dass halt auch die 400er. Also es gab keinen Grund anzunehmen, dass die nicht unterstützt werden.
Richtig.
Ich war zwar trotzdem immer ein bisschen vorsichtig, als ich gesagt habe, wahrscheinlich oder voraussichtlich wird es unterstützt, weil mir da gern eine Hintertür offen lasse. Aber ja, da haben sie jetzt momentan ein PR-mäßiges kleines bis großes Desaster an der Backe. Das Problem ist nämlich, dass nicht nur die ganzen Konsumenten und Käufer davon ausgingen, sondern auch die Mainboard-Hersteller. Also gerade jetzt, ich habe hier das irgendwo aufgerufen. Ja, hier. MSI. Du hast ja auch ein MSI-Board.
Ja.
Die haben extra beim Release von Zen 2 eine größere Menge an B450 Mainboards neu aufgelegt, weil eben der Chipsatzspeicher, wo die ganzen Prozessorcodes und Unterstützung für eben neue Prozessoren gespeichert werden, weil der zu klein war. Die hatten nur 16 Megabyte verbaut und dementsprechend konnten die nicht mehr die alten und gleichzeitig die neuen unterstützen. Manche andere Mainboard-Hersteller haben es dann eben so gemacht, die haben halt dann zum Beispiel Zen 1 1000er-Reihe rausgekickt und dann die 3000er auf Zen 2-Basis nur unterstützt. Beziehungsweise haben halt dann gesagt, Moment, wenn ihr quasi dieses neue BIOS, das ist nur geeignet, wenn man die und die Chips benutzt.
Ja.
Muss man halt ein bisschen aufpassen. Hat sich aber im Endeffekt keiner wirklich beschwert, sondern eher gesagt, cool, dass es weiter unterstützt wird. Ansonsten, wenn man einen alten hat, muss man halt beim alten BIOS bleiben, ist ja auch kein Stress. Gut, jetzt hat hier aber in so einem Werbe-PR-Schrieb von MSI auf ihrer Webseite, wo sie ihre eigenen, diese Max, also diese Neuauflage, die B450 Max Game Motherboards, wo die halt eben 32, das gleiche Mainboard, aber mit einem größeren Speicherchip draufgebaut haben. So, sie haben eine Liste gemacht, wenn das Folgende auf euch zutrifft, dann solltet ihr ein B450 Max Motherboard kaufen. Also ebenso, wenn ihr gerade einen Ryzen der dritten Generation gekauft habt und eben ein günstiges, preis-leistungsorientiertes B450 Mainboard wollt. Oder wenn ihr nicht mit BIOS-Updates euch rumtun wollt, weil die von Anfang an die gleich unterstützen. Ja, super. Und dann das Beste ist, wenn ihr eben ein, wie steht, value-oriented Motherboard, also ein preiswertes Motherboard habt, das eben nicht nur die aktuellsten AMD-Release unterstützt, sondern auch alle zukünftigen AM4-Produkte unterstützen wird. Also MSI ging voll davon aus, dass die auch weiter auch Zen 3 unterstützen können. Und denen ist jetzt AMD, also wie gesagt, nicht nur die Konsumenten sind überrascht worden, sondern die eigenen Boardpartner.
Ja, normalerweise ist das kann die aber doch, normalerweise ist doch etwas, was sowas, was über lange Hand dann kommuniziert wird. Hier gibt es ja im Vorfall Tests und Releases, das müssen die ja schon ein bisschen länger wissen eigentlich.
Ja, also das wird jetzt gerade im Internet und den ganzen Seiten, YouTube-Kanälen stark diskutiert, weil halt, wie gesagt, das die Leute, also die viele Käufer, die jetzt sie gedacht haben, ja, ich kaufe mir jetzt so ein B54, das wird ja dann auch die kommenden Ryzen unterstützen. Die sind jetzt alle ziemlich vom Kopf gestoßen und ich bin mal gespannt, weil das könnte nämlich, ich weiß jetzt nicht genau, was die ihren Partnern gesagt haben, aber wenn MSI das so quasi forsch damit wirbt, dass es unterstützt werden wird, kann ich mir schon vorstellen, dass die denen aber nicht gesagt haben, es wird, also, sondern dass es doch auch sehr plötzlich für die kam. Ja, die allgemeine, so was ich jetzt so rausgelesen habe, die allgemeine Tendenz geht dahin, dass die von AMD dann nicht so den richtigen Plan hatten. Das ist halt auch kein gutes Zeichen. Sollte man eben, wie du gesagt hast, einen Plan haben. Also damals, als eben Ryzen 3000 rauskam, da hatten die ja eben das Problem, dass der B550, also ihr Chipsatzpartner Asmedia, ist anscheinend einfach mit den 550-Chipsätzen nicht fertig geworden. Oder auch der X570 oder der 470 zum Beispiel, der war auch von denen. Also es sieht so aus, auch der da muss man eben sagen, der X570, der ist direkt von AMD selbst gekommen. Und das war wohl auch eher so eine Sache mit der heißen Nadel gestrickt. Denn ich habe ja vorhin schon den I.O. Die der Ryzen-CPUs angesprochen. Der Chipsatz der X570 ist essentiell eigentlich auch bloß so ein I.O.-Die vom Prozessor aufs Mainboard geklatscht. Ist jetzt ist etwas stark vereinfacht, aber im Grunde ist es dasselbe. Oder der gleiche. Weil, soviel ich weiß, ist der im Prozessor in 12 Nanometer gefertigt und der auf dem Mainboard in 14. Aber rein von den Fähigkeiten ist es identisch.
Nahezu. Aber ich habe ja ein X470-Board, das heißt, ich habe noch Glück. Sozusagen.
Nicht unbedingt. Ist ja auch eine 400er-Reihe.
Ja, ja.
Also nur die 570. Und die. Also BX570 und B550.
Ja.
Die sind momentan die einzig offiziellen, die Zen 3 unterstützen werden. Okay. Jetzt ist die Frage, weil an sich als Begründung geben sie nämlich auch nur an, dass die Chipspeicher zu klein sind. Deshalb haben sie sich entschieden, die nicht mehr zu unterstützen, die alten. Das ist halt die dümmste Begründung, die es gibt. Finde ich.
Das ist einfach doof.
Oh, die Speicher sind zu klein. Oh, dann lassen wir es. Nein. Also erstens gibt es ja eben mit den Maxboards genügend, die den größeren Speicher haben. Und das ist momentan wahrscheinlich das meistverkaufte B550-Board ist das Tomahawk Max.
Ja.
Dann gibt es eben die Möglichkeit, einfach, sagen wir mal, Zen 1 oder Zen Plus fallen zu lassen, die Unterstützung, und stattdessen eben mit den nur die neuen zu unterstützen. Und es haben sie ja tatsächlich sogar mit den 300ern, mit X370 und B350 zu Release von Zen 2 gemacht. Da haben sie nämlich den Board-Herstellern es sozusagen selbst überlassen, ob sie das unterstützen wollen und wie sie es dann halt selber hinkriegen. Das war halt zum Beispiel Asus, Gigabyte, MSI und was weiß ich. Die durften es selbst entscheiden. Mit Beta-BIOS-Version, aber da gibt es genug Leute, die ich habe schon von Leuten jetzt im Internet gelesen, die sich einen 16-Kerner in einen X370-Board, was halt wirklich die erste Generation war von AM4.
Okay.
Also, es geht. Das Problem ist nur, wenn AMD sagt, nee, wir wollen das nicht, dann liefern die einfach nicht die entsprechenden BIOS-CPU-Codes für die entsprechenden Boards an die Mainboard-Hersteller und dann können die auch nichts machen. Das heißt, wenn AMD einfach wirklich stur bleibt und sagt, nein, wir wollen nicht, dass ein X470-Board unterstützt wird, dann kann der Mainboard-Hersteller sich noch so drehen und winden, es geht nicht.
Ja, ich verstehe bloß nicht, warum sie sich jetzt wirklich so auf die Hinterbeine stellen. Ich meine, ist ja fast ironisch. Wir hatten in den letzten Podcasts immer wieder davon gesprochen, ja, hier AMD und immer vorne und immer vorne,
ja.
Ist ja super für den
Bug. Ich weiß.
Genau jetzt ist dieser Sweet Spot erreicht, sie haben es drauf und die neuen Konsolen haben alle AMD-Prozessoren. Ja. Und jetzt machen sie irgendwas, worauf die Leute keinen Bock
haben. Das ist Marketing, PR-mäßig ist es eine Katastrophe. Vor allem, hätten sie zu, also zum letzten Release zu Zen 2 einfach gesagt, so, das ist jetzt der letzte für die 400er. Dann hätten alle gesagt, schade, aber okay, weil dann weißt du es rechtzeitig. Dann kannst du dich zu dem Zeitpunkt einstellen, will ich jetzt einfach, kaufe ich mir ein günstiges Board mit dem Prozessor oder kaufe ich mir vielleicht ein moderneres, teureres, bin aber dann für die nächste Generation gewappnet. Aber so war das einfach, also jetzt kann halt einfach nur sein, wenn der quasi der Gegenwind, also ich bin jetzt keiner, der sagt, derjenige, der am lautesten schreit, hat recht, aber in dem Fall dürfen die im Internet und so gerne ein bisschen schreien, denn es ist nicht unbedingt eine rein technische Lösung, sondern eine eher gewollte Lösung.
Also ich hole schon mal die Fackeln und die Mistgabeln.
So ungefähr. Nee, also ich bin ein Freund von den Prozessoren, die sie momentan machen. Aber das ist jetzt wirklich, es ist ehrlich gesagt dumm. Es war einfach schlechte Kommunikation.
Ja, das ist.
Und wie, am meisten ärgert mich halt einfach die Begründung. Die sind zu klein. Ja, natürlich. Aber es gibt Wege drumherum.
Ja, definitiv. Außerdem sollen sie es ja bitte dann den Bordherstellern dann auch eben, ein Stück weit überlassen. Gerade MSI aktuell ist ja ganz weit vorn wieder.
Ja, eben und vor allem, weil sie ja genau eben diese Zukunftssicherheit ihre Boards damit bewerben. Und ich glaube, die sind da sind ein paar bei MSI vom Stuhl gefallen.
Das glaube ich. Andersrum, ich glaube, wenn du so ein Man in the Middle bist, dann, ja, das wird nicht das erste Mal gewesen sein.
Naja, also ich meine, die sind relativ fein raus, weil AMD jetzt den ganzen Flak abkriegt sozusagen. Aber, naja, sagen wir mal so, die können halt dann wieder mehr Boards verkaufen, theoretisch. Aber es geht ja auch um, ich meine, die hätten das ja jetzt nicht, das war ja halt so, auch Markenbindung herzustellen zu den Kunden. Wenn die sagen können, hallo, schaut her, wir unterstützen so und so viele Generationen und wir kümmern uns um die Boards und damit um unsere Kunden. Das ist halt auch, es ist ja auch was wert. Das ist ja nicht einfach nur, ob die jetzt ein paar Boards mehr verkaufen oder wissen die Leute, kaufen uns irgendwann dann auch trotzdem wieder und vor allem, sie empfehlen es weiter.
Ja, definitiv.
Das ist, glaube ich, mehr wert als mal 5 Boards mehr.
Ja, muss halt mal überlegen, wie viel Boards und Kohle die in irgendwelche Influencer stecken. Um hier, ich habe so ein geiles MSI, RGB-Gedöns, guck mal hier, voll toll, wie viel Geld du für PR ausgibst und dann das. Aber wie gesagt, ich finde es immer noch, also ich will die da alle gar nicht so sehr rausnehmen oder zumindest nicht den Ablassbrief schenken, weil wenn man ein bisschen weiß, wie Entwicklung funktioniert, werden die das nicht 2 Stunden vor der Präsentation, vor der Ankündigung wissen. Und so, ja, hoch, ist aber schade. Ne? Leute, schmeißt die Maschine an, wir brauchen neue Chips.
Ja, klar, also die Boards kommen ja eh, die neuen. Sache ist halt nur, hätte man das vor einem halben Jahr gewusst, dann hätte man gesagt, ja, entweder du kaufst da gleich ein X570 oder du wartest auf B550.
Ja.
Dann ist halt so,
Ja.
Naja.
Warten wir es mal ab, was in den nächsten Wochen noch passiert, weil es ja auch hier, wie gesagt, technisch eigentlich keinen wirklichen Grund, das nicht.
Ja, also sagen wir mal so, AMD hat nämlich selbst gesagt, wenn ihr keinen Wert auf PCI Express 4.0 legt, kauft euch ein B450 Board. Es kommt halt dazu.
Ja.
Sie haben es ja selber auch noch so platziert. Ach ja, ach mei, muss das sein. Kleine Einschränkung gibt es nämlich noch bei B550. Die unterstützen nur ab Ryzen 3000.
Ah, okay.
Also du kannst nicht mal einen kleineren aus der 2000er Reihe oder den 1600 mit 12 Nanometer, der halt quasi ein 2600er ist, geht auch nicht. Das heißt, das Kleinste, was du auf einem B550 Board installieren kannst, ist der 3100, der neue.
So kannst du dein Portfolio auch verschlanken.
Ja, Ja, das kommt halt auch noch dazu. Das heißt, ja, und nicht, da muss man noch mal kurz einschränken, weil die APUs, also die 3000er mit integrierter Grafik, basieren ja noch auf der Zen Plus Generation, also den eigentlichen 2000ern. Das ist immer sehr verwirrend bei AMD. Weil die mit integrierter Grafik haben immer eine Nummer höher quasi als das, worauf sie eigentlich basieren, und sind auch so ein bisschen, die Namensgebung ist teilweise,
Denke mal
also,
daran.
ja, genau, der 3200G ist, und der 3400G ist eigentlich Zen Plus, nicht Zen 2.
Also, immer dran denken, wenn bei Intel ein F hinten dran steht, das ist nicht falsch, es fehlt nur die Grafik.
Genau, bei Intel ist es so. Und ich habe jetzt schon gesehen, jetzt haben sie irgendwie, glaube ich, was, glaube ich, ein AMD EPYC, glaube ich, war es, genau. Da steht ein F drin, das heißt anscheinend High Frequency.
Meine Herren, Leute, wir brauchen ein neues Alphabet. Die klauen sich gegenseitig die Buchstaben.
Ja,
Das
ich meine, dass der Ryzen 3, 5, 7 und 9 ist, heißt, ist ja auch nur eine Anlehnung an die i3, i5, i7, i9 von Intel. Damit das ist ja schon mal gut, dass sie da sich das ein bisschen, damit die Verortung im Markt leichter ist. Da bin ich ja froh, dass sie die Nummer geklaut haben, wenigstens.
erinnert mich so ein bisschen an, ich hatte damals in meinem alten gammeligen PC eine AMD 9600er Grafikkarte.
Okay, ja, ich weiß, worauf es rausläuft.
Ja, und was hast du denn ja hier 9000? Wow, so ein geiles Ding, bla. Nee, der andere. Ach so, okay. Hä, was? Oh, schade, traurig. Dann dieser skeptische und traurige Blick nach unten und man redete nicht mehr miteinander. Sehr, sehr
Ja,
traurig.
Grafikkartenbenennungen sind ja fast noch schlimmer.
Es ist.
Ich meine, das Problem ist, ja, da war jetzt irgendwie AMD waren die 9000er, das war ja auch schon ewig her, da war aber dann irgendwann ist Nvidia in die 9000er Region gekommen, aber das war irgendwie später und schneller, und dann haben sie wieder mit, ich glaube, 200 angefangen, 100 haben sie, glaube ich, gar nicht gehabt. Und dann sind sie wieder in die 1000er Region jetzt gekommen, jetzt sind sie wieder bei 2000, jetzt bald kommt dann dieses Jahr die 3000er. In den GeForce, wo wir ja eigentlich schon mal waren, glaube ich. Nein.
Ja, oder was?
Dann, ja, und genau, dann war ja diese 9000er AMDs, damals war es ja noch ATI.
ATI, genau.
Und dann kamen sie ja in die 4000er Richtung und dann 5, 7,
Ja,
8er, glaube ich, gab es nicht mehr.
nee, 5700er oder 5500er waren ja damals
Genau.
sehr beliebt.
Dann sind sie zurückgegangen in, was waren das, glaube ich, 200er? So
Ja.
290X, dann 300, dann sind sie wieder 400. Dann war es ein bisschen konsistent bis zu 580 bzw. 90. Und dann sind sie jetzt auf einmal in 5000er.
Ja, genau.
Und jetzt dann, ja, also das ist. Da sollst du noch mitkommen.
Bei Mobilfunk ist auch nicht besser. Samsung S10 und dann Samsung S12, weil es ja das iPhone 11 gibt. Also,
Ja, stimmt, ja, genau, damit sie
Leute.
eins mehr sind.
Ja.
Ja, gut, aber dafür gab es das Note. Welches Note gab es nicht? Das 10er oder das 9er?
Da war es nicht
Ich glaube,
das.
das 9er gab es nicht, weil das 8er explodiert ist. War es
Genau.
das? Ja, ich glaube,
Ja,
das war
das
es.
Achter hatte teilweise ja eben.
Akkubrand,
Naja, witzigerweise haben sie aus den Resten von dann auch noch mal was gebastelt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, Namensgebung
ja.
und
Oh Gott.
Technik
Ja.
ist eine traurige, traurige Geschichte.
Ja, ganz abgesehen davon, dass die 10.000er-Serie von Intel auch ganz furchtbare Namen hat.
Oder gibt auch Hallo Nvidia, lieber Herr Nvidia, wenn du uns jetzt zuhörst.
Der Jensen Huang.
Ja.
Mr. Leather Jacket.
Wir wissen alle, was du mit deinen Grafikkarten und wie sie schon umgelabelt hast, wissen wir
Oh
alle.
ja, das stimmt. Das gab es ja auch noch. Die Umlabeleien.
Ja, das
Ja,
ist
wobei
das.
da die 580-Reihe ist ja auch nicht viel anders als eine 480, bloß höher getaktet.
Ja, das.
Also, naja, ein bisschen anders ist es schon, aber.
Wish.com hat damit nicht angefangen.
Nee, ach, furchtbar. Genau. Ja, ich tatsächlich. Weil wir gerade kurz Nvidia angesprochen haben, ich freue mich am 14., also am Donnerstag, ist die wie nennen sie die? Also auf jeden Fall eine Entwicklerkonferenz von Nvidia. CTO? Ne, keine Ahnung. Nee, sowas. Das heißt Chief Technical Office und das ist es nicht. Auf jeden Fall stellen sie da ihre neue, also die Nachfolger von der Turing-Architektur, die Ampere-Architektur vor. Es wird wahrscheinlich hauptsächlich die Profikarten, also Quattro und so sein, aber es ist trotzdem interessant, weil bisher ist nahezu nichts, also die haben anscheinend unglaubliche Sicherheitsvorkehrungen, damit da nichts nach außen geht. Anders als AMD, wo irgendwie alle paar Wochen neue Leaks kommen. Wobei ich fast glaube, dass AMD das nicht schlimm findet.
Das ist, ja, man ist halt immer in den Medien, andersrum ist genau. Es ein bisschen das Ubisoft der Hardware.
Ja, also die, glaube ich, die sagen, ach ja, ist mal wieder ein bisschen was rausgekommen, ja, ist nicht so schlimm. Während Nvidia anscheinend absolut alles verhindern will, alles tut, um zu verhindern, dass AMD irgendwelche Informationen bekommt.
Ja.
Aber okay.
Ja, jetzt mal ganz ehrlich, also meine nächste Grafikkarte wird auch eine Nvidia so oder so. Also, wie gesagt, ich hatte ja vorher eine Nvidia und ich war vielleicht ja, war gut. Ein subjektives Ding. Es war auch ein bisschen die Software. Irgendwie war das Ding einfach, also Nvidia ist da ein bisschen runder vielleicht.
Ja, also jetzt aber die letzten, also die 5700er und so zum Beispiel von AMD, die hatten einen ganz üblen Bug bei vielen, und zwar diesen Blackscreen-Bug, dass mittendrin einfach der Bildschirm schwarz wurde.
Schön.
Ja. Und nichts mehr ging. Also man musste, nur mit einem Hard Reset ging es wieder. Da haben die, glaube ich, fast ein halbes Jahr gebraucht, bis sie die Treiber so weit hatten, dass das nicht mehr vorkam.
Ja, AMD, -ATI und Treiber ist sowieso ein
schönes ja. Thema. Ich meine, sie haben wirklich, die 5700er und so, die sind leistungstechnisch und preislich eigentlich gute Karten.
Ja.
Aber das dann immer wieder so, also, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mich wahrscheinlich behelfen. Kann ich mir irgendwie das zusammensuchen, irgendwie Lösungen finden im Internet. Jemand, der einfach nur einen Rechner haben möchte, dass er was zocken will oder so und sich sonst nicht unbedingt so toll auskennt, da kann ich dann schwer sagen, kauft er die Karte, weil was weiß ich, ob der nicht dann da steht und am Ende bin ich der Blöde, weil ich entweder heißt, der hat mir nur Scheiße empfohlen oder ich muss ständig kommen, um das zu helfen.
Ja, weil du hast es ja empfohlen, bist ja dann ja, in der
genau. Genau. Nee, aber gut, da bin ich jetzt mit meinen AMD-News dann durch. Eine schöne Sache und eine nicht sehr schöne Sache.
Definitiv.
Also ich glaube, wir haben auch, heute wird es, glaube ich, ein bisschen länger, kann das sein?
Ja, wir sind, glaube ich, jetzt schon bei einer Stunde, aber irgendwie.
Fast, ja. Oh. Naja gut, aber
ich hab
dann deine Sache.
Eine. Ich weiß nicht, ob es kurz wird, aber es ist durchaus interessant. Ich heise.de habe ich im Hintergrund immer wieder verfolgt. Ich lese es einfach mal vor. Bundeswehr setzt künftig auf Matrix als Messenger. Um die Kommunikation von Soldaten zu verbessern, setzt die Bundeswehr auf Matrix. Stashcat, wahrscheinlich heißt es so, soll ab Herbst ersetzt werden. Also es ist wohl. Genau. Was ist Matrix? Worüber reden wir hier? Also, wenn wir vom Messenger reden, reden wir in der Regel ja von WhatsApp heutzutage. Da haben wir noch ein bisschen Telegram mittlerweile.
Und ist inzwischen sogar berüchtigt.
Ja, es ist, sagen wir so, einerseits sehr offen für alles, zieht natürlich auch entsprechende Spinner an. Aber ja. Und dann haben wir noch ein paar andere. Parallel dazu haben wir unsere Linux-Freunde, die mit ihren Open-Source-Geschichten rumarbeiten. Schlag mich tot. XMPP, das seit 100 Jahren gepredigt wird als Heilsbringer der Formate und warum nutzt ihr WhatsApp und überhaupt und ja, genau. Und in News geht es einfach darum, dass die Bundeswehr eben einen sicheren Kommunikationsweg wählen möchte. WhatsApp ist das jetzt nicht zwingend, trotz End-End-Verschlüsselung. Weiß nicht, was da genau passiert und so weiter und so fort. Deswegen hatten sie eben den Stashcat Messenger zwischendrin installiert. Der wird aber dann jetzt eben von Matrix abgelöst. Kleine Geschichte, oder bevor ich zu Matrix als Messenger komme, kurz erklärt, was macht Matrix? Oder basiert Matrix ähnlich wie XMPP? Geht es darum, Quellen offenes, also es ist ein Open-Source-Protokollbereich, Lösung ist eigentlich das beste Wort, die entwickelt wurde und eigentlich darauf basiert, dass jeder Chatraum so gesichert sein sollte wie möglich. Das heißt, auch wenn mehrere Leute miteinander chatten oder nur zwei Leute miteinander chatten, ist das ein Raum für das System. Und dieser Raum wird dann eben bei allen ausgespielt. Das heißt, jeder, der, jetzt sagen wir mal, du kommst in den Raum, ich in den Raum, drei andere kommen in den Raum, das komplette Protokoll dieses Raumes wird auf allen fünf ausgeweitet. Das heißt, wenn bei irgendjemandem die Daten verloren gehen sollten, werden redundant die Daten dann woanders wieder gezogen. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Das Ganze gibt es auch mit End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, dass eben die Personen, die in diesem Bereich, in dem Chat sind, auch nur das, in Anführungszeichen, verschlüsseln. Da wiederum ist ganz interessant, dass Frankreich, Staat Frankreich, der sehr zentral geführt wird, schon seit, wann habe ich die News gelesen, vor einem Jahr, komplett eben auch auf Matrix umgewandelt hat, hat auch das ganze Projekt Matrix sehr weit nach vorne gebracht, weil halt alle Regionalregierungen, jeder, alles, wenn es um das, um den Staat Frankreich geht, eben mit Matrix kommuniziert haben. Oder immer noch kommunizieren. Das heißt, im Endeffekt steht da schon Frankreich hinter. Wird wahrscheinlich, oder ich mal ins Blau vermutet, auch einer der Gründe sein, warum auch die Bundeswehr darauf setzt. Und wahrscheinlich hoffentlich dann auch ein paar andere. Deswegen ist es einfach nochmal ganz interessant, so eine eigene Sache zu haben. Matrix ist eben auf vielen verschiedenen Plattformen bereits verfügbar, mit und ohne End-to-End-Verschlüsselung. Ist so ein bisschen, wenn zumindest das, was ich bis jetzt so gesehen habe, ja, es erinnert mich tatsächlich ziemlich an Slack, was ich teilweise gesehen habe hier. Und werde es mir auch mal, ich habe erst jetzt die News entdeckt, werde es dann auch noch mal ausprobieren. Aber klingt auf jeden Fall nach etwas, was vielleicht in der Zukunft sehr, sehr interessant sein könnte. Gerade jetzt eben Matrix, wie gesagt, im Vorfeld schon über Frankreich schon was mitbekommen, Bundeswehr jetzt. Und halt aber auch vielleicht dann generell erstmal Anführungszeichen für den öffentlichen Bereich. Beispielsweise ist es zum Beispiel eigentlich oder in der Regel verboten für Polizeibeamte WhatsApp zu nutzen. Ich habe ja auch einen Artikel noch, WhatsApp-Verbot, Kölner Polizisten dürfen den Messenger nicht mehr nutzen, in der Merkur, was natürlich trotzdem alle nutzen. Ich hatte beispielsweise vor 3 Jahren war es, einen Verkehrsunfall und da sollte ich irgendjemanden, nee Quatsch, das war gar nicht Verkehrsunfall, ich muss habe jemanden gesucht, ist ja auch egal. Und da ging es noch darum, dass er das Foto brauchte und dann der Polizist sein Privathandy rausgeholt hat und ich ihm quasi über die Privatnummer das Foto geschickt habe, von dem der vermisst wurde. Weil sein Diensthandy das nicht hat. Das ist halt so. Muss sich halt behelfen. Es hilft halt nicht. Du kannst halt nicht sagen, du darfst WhatsApp nicht nutzen, aber alle nutzen es. Das heißt, du musst halt, du brauchst ja irgendwas, wo zu kommentieren. Deswegen hoffe ich und denke ich mal, was Matrix ist, werde mir das nochmal angucken, werde es vielleicht auch mal in einer der späteren Postcards vielleicht gerne nochmal erwähnen, falls ich da was Schönes finde. Aber das könnte relativ schnell relativ cool werden. Ehrlich gesagt habe ich, wo ich damals schon die News zu Themen Frankreich gelesen habe, erwartet, dass da relativ schnell was kommt. Aber so, das könnte
Ja,
nochmal interessant werden.
so schnell geht es bei uns nicht.
Das ist richtig.
Ja, aber weil du eben ja Frankreich erwähnst, das wäre dann aber auch ein guter Schritt mal zu einer, sagen wir mal, europaweiten Vernetzung der Dienstwege, oder um es mal so zu sagen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, dass doch mal ein bisschen was vorwärts geht.
Das ist richtig.
Weil das ist, ich meine, EU ist schön und gut, aber irgendwie macht dann trotzdem wieder jeder was Eigenes. Und es wäre wohl, ich bin ja kein Experte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es effizienter ist, wenn man solche Projekte gemeinsam macht.
Allein wenn überlegt man, der Staat Frankreich hat diese Insellösung, die es mal gab, die davor kannte Eingeweihte, würde ich es mal bezeichnen. Und ja, hat die halt vorangebracht. Und wenn man sich überlegt, wie viel Geld da allein schon geflossen ist, wenn man das halt generell europäisch dann nutzt, macht es halt Sinn, einen Dienst so weit hochzubringen und dann aber auch eben Bürgern zur Verfügung zu stellen in Konsumervarianten. Ich meine,
Ja, das wäre sehr sinnvoll. Es wäre halt auch ein bisschen so eine eigene europäische Lösung im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die immer amerikanisch quasi geführt sind. Weil ich meine, WhatsApp ist ja, gehört ja zu Facebook und ist jetzt nicht unbedingt der vertrauenswürdigste Dienst, was meine Daten angeht. Einfach
ja,
so grundsätzlich.
Ich würde generell die ganzen Dienste, also Faustregel, wenn es umsonst ist, dann kriegen sie irgendwo anders das Geld.
Und genau so ist noch, es ja hier auch. Ich habe noch Threema, da habe ich gezahlt.
Ja, das ist klar. Aber ja, also aktuell ploppen die ganzen Leute ja wirklich bei Telegram auf. Threema ist, glaube ich, so ein bisschen raus aus der Nummer mittlerweile.
Glaub, da habe ich auch nicht viele Kontakte. Deshalb bin ich auch wieder hauptsächlich auf WhatsApp unterwegs. Was willst du machen?
Wie wir alle. Wenn ich mir meine Mutter schreibe oder Schwiegereltern oder so, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, hier, da kannst du dir was willst du? Und wie gesagt, wenn es da weg...
Ja. Es war ja schon ein riesen Fortschritt, dass meine Mutter überhaupt WhatsApp genutzt hat, anstelle mir ständig SMS zu schreiben.
Ja.
Also das ist halt, da bin ich ja schon froh.
Oh ja, und Vernetzung, aber ja, muss man im Auge behalten. Ich werde es vielleicht da mal im Nachfeld mir mal ein bisschen angucken, wie das Ganze dann funktioniert. Und ja, mittlerweile hasse ich Slack nicht mehr so sehr.
Okay.
Sag's mal so. Ich war nie ein Riesenfreund von Slack. Ich finde Slack kann dir, also wenn du es unternehmensweit nutzt und viele Projekte hast und dann da rein machst, es kann dir so viel Zeit fressen. Das ist so ein Zeitfresser. Und ein paar Sachen finde ich aber gut, eben wie gesagt, man in der Diskussion quasi eine Seitendiskussion aufmachen. Das finde ich immer sehr angenehm. Slack ist für mich aber auch das eine Alleinstellungsmerkmal. Den Rest, die ganzen Emojis und den ganzen Quatsch brauche ich nicht. Aber ja, das ist halt da. Behalten wir im Auge, werde ich auf jeden Fall bestimmt noch mal ein oder andere Mal erwähnen und vielleicht auch die eine oder andere Empfehlung mal angeben, was man mal ausprobieren könnte. Ja.
Gut, dann komme ich zu meiner zweiten. Ich denke, die wird auch relativ kurz. Da müssen wir dann die Stunde nicht komplett, also wir sind schon drüber, aber das wird dann nicht so ganz ausschweifend, während unsere beiden ersten ja doch eher länger waren. Und zwar gehen wir zu Intel, aber nicht zu den CPUs.
Oh.
Es ist auf, wo ist sie denn? Cylesoft Sandra, wo habe ich sie denn? Habe ich doch irgendwo den Link? Ja, da. Genau, Cylesoft Sandra Benchmark sind Ergebnisse zu einer Intel Gen 12 Desktop Graphics Karte aufgetaucht. Und das ist die auf der neuen keine Ahnung, wie sie es aussprechen sollen, also XE, groß X, klein E geschrieben, DG1 Grafikkarte von Intel. Also eine dedizierte Grafikkarte von Intel, die probieren sie immer mal wieder.
Mhm.
Und also abgesehen jetzt von, was sie auch letztens vorgestellt haben, die Server-Grafikkarten, die kommen werden. Das ist so eine Art Low-Power-Version und auf dieser neuen, basierend auf dieser neuen Architektur. Da sind schon erste Bilder aufgetaucht, auch selbst von Intel gepostet im Januar. Da haben sie nämlich so Entwicklerversionen an eben, also Entwickler geschickt, damit die sich da mal ein bisschen mit der Architektur beschäftigen können. Denn das ist die gleiche Grafikeinheit quasi, die auch in den kommenden Tiger Lake, also die mit ihren Seen echt, Laptop-Prozessoren kommen werden, die wohl auch dieses Jahr schon Ice Lake ablösen werden. Genau. Also da soll die gleiche Grafikeinheit drin sein. Diese dedizierte scheint wohl ein bisschen mehr Strom ziehen zu dürfen, was ja auch klar ist, wenn die extern ist. Ja, also die Werte sind jetzt nicht unbedingt, also die sind jetzt nicht groß beeindruckend. Irgendwer hat es da geschrieben, bei Igor's Lab stand da 2,3 Teraflop bei einem Takt von 1,5 Gigahertz, 3 GB VRAM und insgesamt 768 Kerne bei, glaube ich, 86 Prozessoreinheiten. 96. Das ist halt jetzt so, Ja, tatsächlich umgerechnet wäre das so ein bisschen mehr als eine PS4 von der Leistung. Ist jetzt auch nicht schlecht. Wobei natürlich die komplett veraltet war schon damals. Und was ich irgendwo mal gelesen habe, das ist so ein Low-Power-Design bei etwa 25 Watt
Ah, okay.
oder so. Also das heißt, die kommt halt auch komplett ohne zusätzlichen Stromstecker aus. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses in der Version überhaupt in den Handel kommt. Ich habe jetzt auch noch was dazu gelesen, dass wohl diese Variante nur eher für die Laptops, wenn dann überhaupt ausgelegt sein wird. Es ist ja auch alles okay. Es wäre halt vor allem spannend, weil bei integrierten Grafiken, also bei Prozessoren, kannst halt nicht an AMD vorbei, weil die halt mit ihrer eigenen Grafikabteilung deutlich besser sind, was das angeht. Und die integrierten Grafikeinheiten von Intel waren halt schon immer, also sie waren halt da.
Ja,
Man konnte
das
Bild ausgeben,
so.
grob gesagt. Und wenn das, sie sagen auch selber, also von Intel, dass diese eben Low-Power-Serie nicht das finale Produkt ist, vor allem nicht eben für den, sagen wir mal, enthusiastischeren Markt, wie jetzt für Spieler, für Gamer. Da sei eben eine High-Power-Serie geplant. Und es könnte noch spannend werden, weil bisher ist halt in Grafikkarten immer der Schlagabtausch Nvidia, AMD. Und wenn jetzt da so langsam sich Intel so von unten so reinwieselt, das wäre schon spannend. Ich hätte nichts dagegen.
Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Also,
Konkurrenz belebt das Geschäft.
richtig. Davon ab, im Low-End-Bereich gibt es ja eigentlich auch nur relativ viel Schrott. Ich
Ja.
habe letztens für meinen Schwiegervater nach einer geguckt und da, oh Gott, was waren das? 5.450 oder so, irgendein totaler. Aber eben lüfterlos und eben, ich mein, was? 25 Watt? 35?
Ja, also da habe ich das irgendwas gelesen. Ich finde es jetzt zwar gerade nochmal, aber irgendwo
Ja,
hatte ich
aber
25 Watt gelesen.
also wir reden hier dann auch wieder von passiv gekühlt,
Ja,
was ja
genau.
im, jetzt gehen wir mal in Richtung Business, im Businessbereich dann wieder relevant ist.
Genau.
Ne? Und ja, das ist dann schon interessant. Wenn es eine Power-Version gibt, ich meine jetzt, wenn ich mir die Kennzahlen angucke, die das mal ein bisschen aufbohren und Intel hat die Macht und das
Ja,
Können, da
klar.
was zu bauen, sowas, sagen wir mal, in die, ja, eben, was hat, das ist jetzt aktuell 5.500 bei AMD? Ich
Was
weiß gar nicht.
meinst du?
Die aktuellen Mittelgrafikkarten, also bei Nvidia
Na,
wäre
sie
es ja die
haben,
Ta
sie, genau, sie haben eine.
1660 Super, so ungefähr. Das ist ja so der
Das ist die
überschlecht.
fünfte. Genau, das ist die 5500. Die haben sie vor kurzem rausgebracht. Die ist aber tatsächlich ein bisschen zu teuer.
Ja, das ist stimmt,
Die
das war ja
kostet
der
200
Vergleich.
Euro noch. Das ist
Ja.
da für das, was sie leistet, ist sie noch zu teuer. Wenn die 50 Euro günstiger wäre, wäre das was anderes. Aber naja.
Ja, aber das könnte ja, wenn man sich irgendwie diese Leistungsdaten angucken, mal sagen würde, das kriegen die irgendwie zusammengebastelt, beziehungsweise bauen auch wie beispielsweise Nvidia oder AMD halt das Fundament und geben es direkt an die Grafikkartenhersteller raus.
Ja.
Da könnte schon was passieren. Also.
Ja, vor allem, eben, das sind halt jetzt erstmal so wieder so ein bisschen kleines, sozusagen den Zeh ins Wasser halten und auch die Entwickler eben mit diesen Samples mal reinschnuppern lassen, wie das so ist. Und dann, ich meine, die haben die Möglichkeiten. Und vor allem, was das Spannende für mich jetzt persönlich, also was ich spannend finde, ist, derjenige, der die Grafikentwicklungsabteilung leitet, das ist Raja Koduri. Und der hat früher, also bis vor, glaube ich, bis 2017 rum, die Grafikkartenabteilung oder die Grafikchip-Abteilung von AMD geleitet.
Ja, ich erinnere mich noch an die News. Also es
Ja.
war nicht, also das wurde hochgekocht und wenn jetzt gucke ich mal auf die Zeit, wir haben jetzt 2020, das heißt, wir reden von 3 Jahre, was für eine, sagen wir mal, für eine, man muss ankommen, tralala, baut eine eigene Plattform auf für Grafiksachen. Also wenn die irgendwas köcheln, wäre jetzt auch tatsächlich die Zeit, mal was zu präsentieren. So nach 3 Jahren sollte dann ja auch mal was kommen.
Naja, sie haben ja auch nebenbei noch diese anderen Sachen für die dem High-End-Server-Sachen entwickelt,
Ja.
die ja, also ich gehe mal davon aus, dass das eine völlig andere Architektur ist jeweils.
Ja.
Weil man hat auch jetzt bei AMD gesehen, sie hatten ja vor der aktuellen Navi-Generation, also auf RDNA, hatten sie ja diese GCN, also Graphics Core Next. Und es hat sich herausgestellt, eben bei Vega 64, Vega 56 und vor allem dann Vega 7, nee, ja doch, ja, Vega, genau, hat sich herausgestellt, dass die eigentlich viel besser beim Compute, in der Compute-Leistung ist, als im Gaming. Und jetzt haben die, AMD hat ja jetzt auch diese beiden Sachen abgespalten. Also einerseits neu, also abgespalten, auch ein bisschen aus GCN und neu entwickelt ADNA für Spiele optimiert. Und dann CDNA, abgeleitet aus eben GCN für Compute. Also die haben da sozusagen ihre beiden Architekturen getrennt jetzt. Und ich denke schon, dass die da bei Intel das ähnlich machen. Und eigentlich wichtiger für Intel ist, mit großer Sicherheit würde ich sagen, die eben Compute-Sachen für Server und so. Das ist deutlich wichtiger, aber ja, jetzt schauen wir mal. Könnte spannend werden und meine angekündigt hatte, glaube ich, 2019 noch der Raja Koduri, dass 2020 was kommen wird.
Bin mal gespannt, was da kommt, was ein bisschen mehr ist als ein Laptop, Grafikkarte in Anführungszeichen. Vielleicht auch, ich spekuliere mal ins Blaue hinein, Stichwort AI, also sprich, Nvidia hatte da ja was Schönes gemacht, oder hochskalieren etc. pp. Also es gibt noch so ein paar schöne Kniffe, die aus dem Nichts kommen könnten. Da bin ich mal gespannt, ob die da irgendwas eben. Also eben mit Computerintelligenz irgendwas machen, vielleicht irgendwas hochrechnen oder so, wer weiß es. Weil das wäre, AI-Themen sind ja auch Server-Themen mittlerweile.
Ja,
Da.
nee, Dings, Nvidia setzt ja auch ganz stark da drauf. Also, dazu muss man ja auch sagen, Nvidia macht jetzt wieder das Gegenteilige. Also, Nvidia hatte in der letzten Generation, also Volta zum Beispiel, war nur für die professionelle Anwendung. Und jetzt Turing war wieder nur für quasi Consumer. Und Ampere wird wieder beides. Also, naja, mal schauen.
Schauen wir, wo es landet. Aber ja, bleibt bei uns. Ihr kriegt da die News immer wieder um die Ohren gehauen. Also ich glaube, dran vorbeikommen wir sowieso nicht.
Ja, aber wie gesagt, das fand ich relativ spannend, dass es da mal tatsächlich jetzt hat konkrete Zahlen gab durch so einen typischen Benchmark-Leak, wo einer wahrscheinlich das laufen hat lassen. Ich gehe mal davon aus, es war ein Entwickler gewesen sein, dass es mal einfach durchaus laufen lassen und dann nicht aufgepasst hat, dass es online gestellt wurde. So kommen
Das
ständig diese Leaks zustande.
Was ist das denn? Frag mich, wer da immer
Nein,
sitzt.
Internetkabel rausziehen.
Naja, wie löscht das WLAN? Was? Leute.
Genau.
Aber ja, so, aber ja, es ist doch nicht schöner als die Spekulation bis zum fertigen Produkt. Also.
Naja, aber ich meine, ich hätte jetzt das auch nicht gesagt, wenn jetzt nicht da tatsächlich eben diese Zahlen sich gezeigt hätten, weil rein nur spekulativ, so wie jetzt momentan Ampere,
Ja.
das ist keine News für mich.
Wobei Ampere ja auch schon seit letztem Jahr überall rum. Also Ampere ist schon lange klar, dass Ampere
Ja, dass es
fährt.
geben wird und dass es Entwicklung ist, das ist klar, aber
Was ist
es
es
gibt halt noch
genau?
nichts. Ja, es gibt schon ein paar Leaks dazu, im Sinne von vierfache Raytracing-Leistung im Vergleich zu Turing jetzt. Ist ja auch schön, aber möchte ich jetzt sehen.
Ja, einmal das und was mir da, was Nvidia betrifft, mal um den Exkurs mitzunehmen. Oh, ich hatte es irgendwo, da hatte was auch drin im Discord. Super Sampling war das, glaube ich. Da haben sie ja irgendwie was Komplettes umgestellt, dass du praktisch irgendwie höhere Auflösung gehst und wieder und, also ganz kruden Kram, was ganz Cooles, um einfach mehr aus der gleichen Grafikpower rauszuholen. Auch immer ganz
Ich glaube,
spannend.
du meinst DLSS
Ja,
2.0. Genau.
genau. Ist ja ein Riesenschritt, was
Ja.
irgendwie komplett keiner verstanden hat,
Ja,
glaube
das ist
ich.
also so. Also, es fing an mit DLSS 1 zusammen mit Turing rausgekommen. Da war das so, dass er auf mit einem neuronalen Netz, also im KI, diese KI auf bestimmte Spiele trainiert hat. So dass dann die halt die optimale, also es funktioniert im Endeffekt so, dass das Spiel intern mit einer niedrigeren Auflösung als berechnet wird, als es dann ausgegeben wird. Also klassisches Upscaling eigentlich erstmal. Aber eben durch diese quasi durch das Training mit der KI soll die KI sozusagen wissen, wann, wo es am besten wie hoch skaliert und auch sozusagen Details quasi nachberechnet, obwohl die gerade in Wirklichkeit gar nicht da sind. Also insofern schon, sie wären halt quasi da, wenn die Auflösung höher wäre und so. Aber ja, das ist sozusagen der Gedanke dahinter gewesen und dass auf die Art und Weise halt deutlich mehr Leistung frei wird, was auch grundsätzlich funktioniert hat. Vor allem dadurch, dass, also an so einem Spiel wie zum Beispiel Control war das gut zu sehen, dass sehr, sehr enorm gut viele und gute Raytracing-Effekte hat. Nur kann es fast keiner nutzen, weil die Raytracing-Sachen so viel Leistung kosten. Und mit diesem DLSS konnte man halt quasi wieder Leistung reinholen, sodass es dann wieder nutzbar war. Blöderweise hat das DLSS dazu geführt, dass das Spiel, das eh schon nicht ganz leichtende, so verschwommenen Filter quasi fast schon drüber hat, noch verschwommener wurde. Und das war halt auch bei vielen anderen das Problem. Jetzt hat Nvidia vor kurzem DLSS, das ist auch wieder so eine Scheißabkürzung, 2.0, also in der verbesserten Variante, rausgebracht. Und da haben jetzt dann Tests ergeben, dass die, also gerade dieses Problem mit der Unschärfe, haben sie bereinigt. Es ist jetzt nur immer noch nicht unbedingt optimal, aber es ist schon deutlich besser als vorher. Und es gibt jetzt drei verschiedene Qualitätsstufen, also wo halt dann sozusagen je nachdem mit einer geringeren Auflösung und dann hochgerechnet oder so. Und da kann man halt dann auch wieder sich ein bisschen anpassen an Qualität, Leistung und so weiter und so fort. Und einer der größten Vorteile ist, früher musste eben, wie gesagt, dieses Netz mit einem Spiel speziell trainiert werden. Jetzt haben sie es so gemacht, dass das quasi dieses Dings mit allen Spielen funktionieren soll. Also ein Netz für alle Spiele, nicht pro Spiel ein Netz sozusagen. Und also es ist flexibler. Und vor allem, es soll eben mit allen Spielen funktionieren, die halt die Kantenglättung TXX temporales, bla, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, funktioniert. Also ist schon mal gut. Und mit den Ampere soll dann halt DLSS 3.0 kommen. Da schauen wir mal, was das sein soll. Aber die Idee ist gut, auf jeden Fall.
Genau, da sehe ich das. Genau, eben dieses 2.0-Update klang so ein bisschen für mich, okay, das war jetzt, also eher wie der große Testlauf nach vorne, weil ich meine, das wird ja immens viele Daten dann auch zur Verfügung stellen. Und was braucht eine KI, eine künstliche Intelligenz? Das sind Daten. Und ich glaube, dass da uns da noch viel erwarten wird und bin gespannt, wie weit AMD das kontern kann. Oder dann in Intel, zurück auf die Wüste zu kommen. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
Muss man mal ganz kurz auf dieses DLSS zurückkommen. Und zwar hat ja RTX-Karten, die haben ja nicht nur die normalen CUDA-Cores, die es bei Nvidia gibt, sondern eben auch diese die Raytracing-Cores für Spiel Raytracing, ja, und die sogenannten Tensor-Cores, die sie von Volta übernommen haben. Und die sind eben spezialisiert auf KI-Berechnung, also Matrizen. Und jetzt war es halt immer so, man ging davon aus, oder es war auch irgendwie nicht ganz klar kommuniziert, dass halt bei dem DLSS 1.0 da auch die Tensor-Cores mitspielen. Haben sie aber nicht. Die haben nichts gemacht. DLSS 2.0, da werden sie aktiv. Und deshalb ist es auch, also haben sie wahrscheinlich einfach gesagt, ah, verdammt, wir haben ja diese Kerne, was machen wir mit denen? Ach ja, das war, worauf sie, wofür sie überhaupt gemacht wurden. Ja. Na, aber ja, schauen wir mal. Es wird spannend, dieses Jahr wird spannend.
Oder sie haben praktisch 3.0 schon programmiert und haben quasi um 3.0 zu realisieren, 2.0 in Anführungszeichen, also sprich auf den aktuellen Systemen ist ausgebaut. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man quasi schon für Ampere quasi schon entwickelt hat und das auf die aktuellen.
Natürlich, die arbeiten ja da schon lange dran. Also die Ampere-Architektur, die ist ja schon eben schon lange im Gespräch. Also,
deswegen kann ich es mir gut vorstellen, dass vielleicht so in beide Richtungen geht. Aber ja.
Ja. Ja. Gut, das war dann doch ein bisschen ausführlicher, als ich gedacht hatte.
Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt mal am Ende, nach fast anderthalb Stunden.
Ja, schätze mal, auf einer Viertel kommen wir dann mit Sachen wegschneiden.
Ja, dann bedanke ich mich mal bei allen Zuhörern. Wie gesagt, es wäre mal schön, irgendwie von euch zu hören. Hinterlasst 5 Sterne auf iTunes. Meldet euch auf technikquatsch.de. Hinterlasst uns einfach mal Feedback, wie ihr das Ganze hier findet, was ihr euch so für die Zukunft wünscht. Und ja.
Und bedenkt, es war erst unsere vierte Folge. Wir glauben, wir sind auf einem guten Weg.
Ich hoffe. Ich meine, wir geben uns wirklich viel Mühe, wird auch hoffentlich, also den Ausblick kann ich ja geben, ich habe da so ein paar Ideen. Das Konkreteste wird sein, dass ich versuche, mal ein Videoformat über YouTube mal zu präsentieren, mal zu schauen, wie das wird, ein Unboxing. Ja, aber ja, kommt dann noch, hoffentlich dann in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, dann bleibt nicht viel übrig, als schönen Tag, schönen Mittag oder schönen Abend zu wünschen, je nachdem, wann ihr es hört. Und wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche.
Von mir auch. Alles Gute und bis demnächst.